Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzlichem, ich begrüße Sie heute recht herzlich. Wie steht's mit
Bernd Sternahl
und Konstanze Holthoff? Aber wir haben heute auch etwas Besonderes hier in unserem Herzlichen vor, nämlich wir haben einen Studiogast. Es ist Roman Pliske, Chef des Mitteldeutschen Verlages in Halle. Ich begrüße Sie recht herzlich.
Ich grüße Sie auch herzlich.
Bernd, du bist auf den Mitteldeutschen Verlag gestoßen und das hat ja auch einen Grund. Ein Buch ist von dir erschienen im Mitteldeutschen Verlag und darüber wollen wir uns heute vielleicht im Laufe der Sendung auch unterhalten. Aber ich gebe nochmal das Wort an Herrn Pliske. Wie wird man eigentlich ein Verlagsleiter?
Ich glaube, da gibt es keine Gebrauchsanweisung für. Am besten, man studiert was, was einem Spaß macht und möchte dann nicht an der Universität bleiben. So war das jedenfalls bei mir. Ich habe gemerkt, dass ich das wissenschaftliche Arbeiten nicht aushalte, dass das einfach nichts für mich ist. Und ich bin einfach sehr gern mit Menschen zusammen und setze Dinge um, sozusagen von Anfang an, von der Geburt, dass eine Idee irgendwie vorgestellt wird bis zum Ende. Und das geht in einem Buchverlag eben, das ist was sehr, sehr Kostbares, finde ich.
Und ich denke mal, das muss Ihnen ja wirklich ganz gut gefallen, denn Sie üben ja schon diese Funktion seit dem Jahre 2004 aus.
Ja, das ist richtig. Das war mit einem Sprung ins kalte Wasser und immer wieder sehr gerne.
Ja, und ich habe gelesen, der Mitteldeutsche Verlag ist einer der größten ostdeutschen Verlage. Darauf kann man ja, glaube ich, auch ein bisschen stolz sein.
Ja, es ist natürlich kein einfaches Umfeld mit den ganzen Entwicklungen, die wir heute haben, mit den E-Books, mit dem Vertriebsinternet. Und es ist trotzdem so, sag ich immer, dass man immer wieder neu drauf reinfällt, eigentlich jeden Tag sich wieder neu begeistert, weil die Tätigkeit einfach wahnsinnig viel Spaß macht.
Ja, Sie kommen ja mit sehr vielen Menschen zusammen. Jeder hat seinen eigenen Stil oder seine eigene Sicht auf die Welt, die er in Büchern verewigt wissen möchte.
Ja.
Bernd, du bist ja auch ein Verleger und ein Buchschreiber. Und da können wir vielleicht gleich mal drauf zurückkommen. Du hast auch wieder schon wieder ein neues Buch in Arbeit, was irgendwann vielleicht rauskommt. Eins ist fertiggestellt und natürlich im Mitteldeutschen Verlag erschienen.
Es ist gerade fertiggestellt worden in Zusammenarbeit mit einem sehr passionierten Hobbyfotografen, der so eine ganz spezielle Technik entwickelt hat, das sogenannte Light Painting. Also fotografieren nachts mit Beleuchtung. Und ich habe dazu zu den wunderschönen Fotos dann entsprechende Texte gemacht, eine Symbiose aus Wissenschaft, Geschichte und Sagenwelt.
Ja, und ich habe gerade dieses Buch hier in der Hand. Wenn man sich das Buchcover, den Buchdeckel anguckt, schon richtig geheimnisvoll wirkt das. Und das ist sozusagen ein dunkles Buch und gleichzeitig ein helles Buch. Ein dunkles Buch in dem Sinne, dass der Fotograf war wohl Ingo Panse, ja?
Ja.
Und den kennst du schon länger?
Ja, ich bin mit ihm mal zusammengekommen, weil er mich herangetreten ist für sein Vorgängerbuch, wo er für Sagen derartige Fotografien gemacht hat und dann Sagen Texte gesucht hat, wo er dann einen Teil von mir bekommen hat. Und so ist dann diese Idee entstanden zu diesem Buch und dann sind wir irgendwie auf den Mitteldeutschen Verlag gekommen und sind uns da auch dann einig geworden, sage ich mal. Der Herr Pliske konnte sich auch dafür begeistern und ich denke mal, es ist ein wunderschönes Buch geworden.
Also das Buch gefällt mir auch sehr gut. Es zeigt den Harz ja von seiner geheimnisvollen Seite. Und das gelingt dem Fotografen Ingo Panse. Er hat ja da wohl mit Taschenlampe gearbeitet, unter anderem hat Höhlen ausgeleuchtet, ja, hat Hintergrundbeleuchtung vielleicht auch im Wald vorgenommen und zu den einzelnen Fotos sind ja auch kleine Texte dazu, entweder auch zu der Sage oder worum es sich handelt. Und so sieht man natürlich auch beispielsweise hier den Felsen vom Regenstein und andere Höhlen mit ganz anderem Blick. Und dann kann man sich so richtig vorstellen, wie die Sagen einst im Harz entstanden sind. Wenn man damals durch die völlige Dunkelheit im Wald geritten ist oder mit einer Kutsche gefahren ist, dass es den Menschen doch ein bisschen anders geworden ist.
Wenn man hier so das Coverfoto betrachtet, das sind die Heershöhlen, die dann von innen beleuchtet sind unterhalb des Regensteines. Ja, so wird es wohl damals auch in etwa ausgesehen haben, als unsere germanischen Vorfahren da noch ihr Lagerfeuer drinnen nachts anhatten.
Ne? Also ich kann das Buch eigentlich nur empfehlen. Und gerade wer auch schon zutage den ganzen Harz mal durchwandert hat oder an einzelnen Orten war, wird immer wieder beeindruckt sein, welche Ausdruckskraft die einzelnen Gesteinsformationen beispielsweise haben. Oder auch, hier habe ich gerade ein Bild, das wildromantische Ilsetal. Ja, so blaue Steine, helles Wasser. Ja, und die Dunkelheit im Wald scheint dahinter undurchdringlich zu sein. Also man könnte da zu jedem Bild eine schöne Beschreibung abgeben.
Es ist auch vom Fotografen her eine sehr aufwendige Arbeit. Wir haben uns zuerst einmal zusammengesetzt und ich habe entsprechende Objekte rausgesucht, wo wir uns drüber unterhalten haben. So, dann muss er erstmal bei Tag ein, zweimal hinfahren, muss ich das Ganze anschauen, wie er es fotografiert am besten, die besten Sichten, Ansichten. So, dann muss er sich überlegen, wie er es beleuchtet, das probieren. Und dann muss er natürlich am Tage, wo denn die eigentlichen Aufnahmen gemacht werden, auch das Wetter noch stimmen. Und das klappt auch nicht immer. Ne?
Das ist wohl wahr.
Für jedes Foto ist der gute Mann häufig mit seiner Frau zusammen schon einige Male unterwegs.
Ja, also wirklich mal ein etwas anderer Bildband und der den Harz sozusagen von einer ganz anderen Seite zeigt.
Ja.
Wäre ja auch was für die Harzhexe, die war neulich bei mir zu Gast, oder die selbsternannte Harzhexe, Elli Engel. Und der, denke ich mal, würde dieses Buch wahrscheinlich auch gefallen. Kann ich mir jedenfalls vorstellen, weil sie auch so ein bisschen geheimnisvolle Sache mit Hexen schreibt, auch für Kinder und sowas in die Richtung. Aber ich glaube, das könnte ihr gefallen. Wollen wir erst noch mal ein bisschen Musik machen? Du hast da schon was ausgesucht von einem Weggefährten von dir, als du noch musikalisch in der Disco unterwegs warst und live gespielt hast.
Nein. Das ist ein junger Mann, sage ich. Ich bin ja nun doch schon ein bisschen, ne? Im fortgeschrittenen Alter, nein. Der junge Mann, man kann wirklich sagen, ein Multitalent, der komponiert hervorragend Elektrogitarre spielt, wahrscheinlich einer der besten Gitarristen, die wir im Moment in Deutschland haben, der selber arrangiert, der selber produziert und auch noch viele andere Talente hat. Bei mir war er nämlich in der Firma, weil er ein Praktikum gemacht hat als Webdesigner und Mediendesigner. Und so haben wir uns kennengelernt vor einigen Jahren. Ja, und damals war es noch recht hart. Momentan, so wie er sich ausdrückt, ist er recht zufrieden als Komponist. Er bringt also fast jedes Jahr eine neue CD raus. Und für mich ist es wunderschöne Gitarrenmusik. Er hat also, man tritt auch immer mit einer weißen E-Gitarre auf. Und ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ich glaube, sein neues Album, 20 goldene Instrumentals for a White Guitar. Ja, und der gute Dennis mit Künstlernamen Jacques Delmar stammt aus Harsleben bei Halberstadt, wo er auch sein Studio hat. Und von ihm möchten wir heute mal ein paar schöne Titel spielen. Es sind also romantische Gitarrenhits, die er selbst arrangiert hat. Und ja, seine CDs und so weiter, die kann man auch im Internet dann erwerben.
Wollen wir gleich mal mit Land of Roses anfangen?
Ja,
so machen wir das. Herr Pliske, Ihr Verlag ist ja ein relativ großer Verlag und es gibt jedes Jahr viele Neuerscheinungen. Was lesen denn Ihre Kunden am liebsten?
Das ist ein Glück sehr unterschiedlich. Wir sind ja da breit aufgestellt. Wir sind vom Regionalkrimi über Mundartbücher, historische Dinge. Wir machen sehr viel Geschichte 20. Jahrhundert, also grob gesagt DDR-Geschichte, bis hin zu Fachbüchern, Dissertationen, durchgehend. Aber natürlich stürzt sich der große Teil auf Unterhaltungstitel, also Krimis, die in der Region spielen, Romane, die mit leichten Themen, also Liebe, Freundschaft und so weiter, sich befassen. Das ist natürlich der Hauptteil. Am meisten verkaufen wir seit Jahren Reiseführer, Städteführer, Wanderführer und solche etwas andere Städteführer, die sozusagen eine Stadt anhand von Orten entdeckt. Das ist ja seit einigen Jahren eine Mode, 111 Orte, 99 besondere Seiten und so weiter. Und das funktioniert auch in mittleren Städten, also in mittelgroßen Städten sehr gut, weil man da einfach häppchenweise nochmal eine Stadt für sich entdecken kann.
Sieht immer nur, sag ich mal, die Kirche und die Burg. Aber was hintenrum noch so an kleinen, schönen Dingen in der Stadt gebaut wurde oder wo auch Dichter, Schriftsteller oder Wissenschaftler gewohnt haben, das geht oftmals unter. Und darum ist auch manchmal eine Stadtführung ganz gut in der eigenen Stadt, ja.
Das ist richtig. Und es gibt natürlich einmal die Möglichkeit, eine Stadt über einen Spaziergang zu entdecken. Das ist der klassische Weg. Ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, eine Stadt über Orte oder Menschen zu entdecken. Und es ist natürlich sehr schön, wenn man zum Beispiel eine persönliche Begegnung über vielleicht einen sehr individuellen Laden, ein Geschäft, ein Café oder sowas mit einer Geschichte, auch eine Stadt über die Hintertreppe entdecken kann.
Genau.
Also das finde ich immer sehr charmant.
Es werden auch wieder Erinnerungen geweckt, was man vielleicht schon vergessen hat, ja, weil es im Laden nicht mehr gibt. Früher vielleicht sein Eis gegessen hat oder wie auch immer. Und da sind ja auch gerade immer so eine riesig wuchtigen Städteführer, mag man ja auch manchmal nicht so in der Tasche tragen oder zu viel lesen. Aber wenn man dann so kleine Bücher hat, ich habe ja nun gerade das von Herrn Westphal in der Hand, was jetzt ja über den Harz geht, also wo man so das Wichtigste findet, aber nebenbei auch doch wieder allerhand, was man nicht so im Gedächtnis behalten hat. Also nicht nur das Schloss Wernigerode und zwei Sätze über den Harz, sondern auch Hintergründe vielleicht, ja, auf Goethes Spuren oder was der gesagt hat und so, ja, mal ein bisschen was dazu.
Jürgen Westphal hat natürlich einen schönen Kunstgriff in seinem Buch gefunden. Er hat ja Briefe schreiben lassen von einer jungen Adligen, die jetzt in den Harz gereist ist, umgezogen ist sozusagen an ihre Großmutter. Und diese Briefe kommen aus dem 18. Jahrhundert, spielen an diesen Orten und man entdeckt die Zeit, die Orte, auch die geschichtlichen Verhältnisse völlig anders. Aus der kindlichen Perspektive wird man natürlich auch heute eher da abgeholt, ja, auf einem Niveau, was ich auch verstehe sozusagen, also was sich nicht nur an Fachpublikum richtet. Und das finde ich sehr, sehr angenehm.
Und Sie haben ja auch jetzt eine Reihe rausgebracht, wenn ich das richtig gelesen habe, die einzelne Städte vorstellt.
Genau.
Ist das jetzt neu oder verfolgen Sie das schon seit einigen Jahren?
Nee, das machen wir eigentlich schon seit fast 10 Jahren. Also zuerst sind wir wirklich über den klassischen Stadtführer, über Spaziergänge an die größeren Städte, Halle, Magdeburg, Leipzig und so weiter herangetreten. Und jetzt versuchen wir eben, Städte auch anders aufzuschließen. Entweder über eine gewisse Zeit, also über das 18. Jahrhundert zum Beispiel, die Region dann. Das ist einfach prägend hier für die Region. Oder über verschiedene Orte oder halt über ein Bildband. Also auch da kann man eine Stadt natürlich anhand von Bildern erzählen.
Ja, ja. Haben Sie eigentlich einen über Weißenfels? Weiß ich jetzt gar nicht. Fällt mir gerade ein, weil ich da aufgewachsen bin.
Ja.
Das ist ja eigentlich auch touristisch gesehen immer ein bisschen ein Stiefkind.
Ja.
Hat ja aber auch ein breites kulturellen Hintergrund, der bis Heinrich Schütz zurückgeht,
ja,
und Gustav Adolf II. Und
Weißenfels,
ja, die Neuberin und Novalis und was da noch so alles gibt.
Weißenfels hätten wir sehr gern gemacht, aber da war ein Kollege schneller.
Ah ja.
Da ist ein großes Buch bei Janosz Stekowicz erschienen.
Ach ja. Mhm.
Was auch sehr, sehr schön ist, ein hervorragender Fotograf. Und da möchte man sich gegenseitig nicht wehtun. Wir sind befreundete Kollegen und Weißenfels mussten wir leider in andere Hände geben.
Ja, und an Weißenfels fahren ja eher die Leute vorbei und landen dann in Naumburg oder in Merseburg und sehen sich dort die Sehenswürdigkeiten an.
Weißenfels hat die schönste Sommerrodelbahn in der Region.
Stassfurt sollte ja auch einmal eine hinkommen, aber ich habe mich da mal gefragt, wer da überall rodeln soll. Ja, ist ja zum Glück nichts geworden. Waren denn die Realisten am Werk?
Ja, sonst ist es wie bei den Schwimmbädern, ne? Entstehen überall gleichzeitig die ganzen Hallenbäder und Erlebnisbäder, weil jeder natürlich denkt, die ganze Region kommt zu ihm. Und das funktioniert natürlich nicht.
Naja, bei Städten ist es ja, denke ich mal, auch immer noch verhältnismäßig einfach, diese Führer zu schreiben oder sich überhaupt zurechtzufinden, weil es gibt ja dort auch umfangreiche Beschilderungen und dergleichen. Wenn man in die Natur rausgeht, in Harz beispielsweise, wird das schon weitaus schwieriger. Das fängt ja damit an, dass ich immer wieder erleben muss, selber als jemand, der sich recht gut auskennt, die Schilder verschwunden sind, weil sie abgerissen worden sind und man die Objekte eigentlich kaum findet, geschweige denn, wenn man sie gefunden hat, etwas darüber weiß.
Mhm.
Und ich denke mal, da ist ein großes Potenzial. Gerade vor ein paar Tagen haben sie im Fernsehen einen großen Beitrag darüber gebracht, wie stark im Moment das Wald Wandern im Kommen und im Wachsen ist. Man redet schon immer drüber, ja, aber so stark wie im Moment ist es angeblich noch nie gewesen. Ne? Mhm. Und da besteht halt viel Interesse. Nicht nur die ausgetretenen Wanderpfade, wo die Touristen massenhaft langlaufen, sondern individuelle Wanderungen durchzuführen. Und da ist, denke ich mal, auch noch eine ganze Menge an Potenzial.
Ja, man kann ja nur schon wieder böswillig sagen, die Hersteller von Wanderrucksäcken und Fortbegleitung steckt dahinter.
Das Schlimme ist, wir hatten da in der Vergangenheit schon mal so einige Ideen im Harz, was zu machen und dazu dann auch an gewissen Positionen was aufzubauen. Aber das wird fast alles zerstört, das ist das Schlimme, ja. Schon alleine die mit Leute, die mit dem ganzen Engagement hier die Harzer Wandernadel machen, haben ja ständig damit zu kämpfen, dass ihre Kästen, die nun schon recht robust sind, demoliert werden oder ganz weg sind. Und wenn man da erst anfängt, wie wir mal so ein Projekt im Kopf hatten und schon begonnen hatten, sagenhafte Figuren aufzustellen an sagenhaften Stellen, weil die sind nicht lange da. Ja? Irgendwo mitten im Harz, mitten in der Taiga. Und diese Zerstörungswut überall, das ist halt das, was einen daran hindert, da wirklich was Schönes, Attraktives aufzubauen.
Wir müssen immer wieder gedanklich ein bisschen zurück. Ihr Verlag steht im Mittelpunkt, aber ich habe immer noch im Hinterkopf Harzliches. Und da ist ja jetzt auch gerade in diesem Frühjahr eine Bildbandreihe erschienen mit den Titeln wie Verlassene Orte zwischen Harz, Lausitz und Thüringer Wald von Stefan Dietze und Spuren der Arbeit von Max Meyer. Und ein Band haben Sie hier mitgebracht, der widerspiegelt, wie es hier der Harzregion im weitesten Sinne ergangen ist. Und wenn man das Buch durchblättert und die Einheimischen, ja, die werden wohl doch entsetzt vielleicht nicht gerade sein, aber doch was aus den teilweise aus Erholungsheimen oder Betrieben alles entstanden ist. Es sind Ruine und es sieht ja aus, als ja, hätte eine Bombe eingeschlagen. Anders kann man es gar nicht sagen. Und das ist eigentlich sehr schade, dass das nun sozusagen diese Orte der Wildnis preisgegeben wurden. Ja, vielleicht können Sie da noch ein paar Worte zu sagen, wie der Bildband entstanden ist.
Mache ich sehr gerne. Ich verstehe natürlich Ihr weinendes Auge sozusagen, aber es gibt auch ein lachendes, denn diese Orte haben natürlich viel Potenzial. Und es ist schon so, dass mit dieser Ruinenromantik, es ist ein leicht verklärter Blick auch teilweise in dieser Schwarz-Weiß-Fotografie auf diese Orte, dass man da natürlich eine Fantasie entwickeln kann, was könnte man aus solchen Orten machen. Es ist auch so, in solchen Bildbänden sind ungefähr 20 Orte versammelt. Die sind ja nicht beispielhaft für den Harz, es sind ja wirklich Ausnahmeerscheinungen. Große Industriebetriebe, Kurhäuser, Kliniken, ehemalige Kinderheime. Von diesen Orten sind mittlerweile auch schon wieder ein, zwei in Renovierung, in Umgestaltung. Also es ist nicht so, dass diese Betriebe für immer oder diese Orte immer dem Verfall preisgegeben sind. Es ist eine, ich möchte nicht sagen Mode, aber es ist schon eine Entwicklung bei jungen Menschen, die nennen sich Urban Explorer, diese Orte zu besuchen und sich von diesen Orten inspirieren zu lassen. Den Begriff Lost Places, den hat tatsächlich mit Mark Milzejewitsch geprägt, von dem wir hier schon den sechsten Bildband verlegt haben. Wir haben 2006 angefangen mit Halle, mittlerweile ist Leipzig, Magdeburg, Belitz, Heilstätten, einer der europagrößten, wichtigsten Orte für diese Gemeinschaft. Da gibt es am Wochenende internationale Picknicks auf den Wiesen, trifft man Franzosen, Belgier, Italiener. Das ist ein ganz beliebter Ort natürlich. Wir haben einen Band gemacht über Chemnitz. Es ist natürlich eine ganz andere Kultur dort, über die Wismut, über die Betriebe, die sich dort angesiedelt haben und Kulturhäuser. Also jeder Ort hat ja seine Besonderheiten und diese Bände machen das zweisprachig, werden international gefragt, weil es auch gar nicht unbedingt um den Ort geht, sondern so ein bisschen um diese Ästhetik innerhalb dieser fotografischen Abbildung. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir den Band neu auflegen. Halle und Leipzig sind sehr erfolgreich, schon in dritter, vierter Auflage. Müssen wir Orte rausnehmen, weil die mittlerweile einer neuen Nutzung zugeführt worden sind. Das ist natürlich dann schön. Ganz selten sind Orte abgerissen, leider. Teilweise auch durch Naturgewalten wie ein Hochwasser oder sowas, das dann einfach unmöglich gemacht hat, die Orte weiter zu nutzen. Aber wirklich sehr oft ist es so, dass mittlerweile dort etwas Schönes entstanden ist und wir einen neuen Ort suchen müssen, um den Bildband wieder aufzufüllen.
Ja, und Sie zeigen ja auch manchmal die Inneneinrichtung, also dass noch dieses das ganze Flair dann doch ein bisschen schon an einen Treppenaufgang, wie man das damals so gebaut hat, vielleicht um die 20. Jahrhundert rum, der Jahrhundertwende. Ja. Kann man sich vorstellen, wie dann die Damen in dem Salon gesessen haben.
Ja, es sind wunderschöne Herrenhäuser da, die auch noch komplett eingerichtet sind. Wir arbeiten auch immer mit den Besitzern zusammen. Alles andere wäre strafbar. Aber versuchen sie dann auch zu überzeugen, dass unser Wille nicht ist, dass da jetzt hunderte von Menschen kommen und sich den Kamin rausreißen und die Sessel mitnehmen, sondern dass es darum geht, zu zeigen, was für ein Zauber an diesem Ort noch herrscht und ja, dass man mit dem behutsam umgehen soll und wir immer hoffen, dass sich jemand findet, der diesen Zauber in die Gegenwart führen kann und daraus wirklich etwas Neues schafft.
Ja, und es ist vielleicht auch ganz interessant, wenn Sie sagten, manche Orte werden wieder neu genutzt oder restauriert. Wenn man das jetzt nun nicht in 20 Jahren nochmal oder in 15 Jahren nochmal durchgeht und sagt, guck an, was ist daraus geworden, ja.
Ja.
Das stelle ich mir auch sehr schön vor.
Ja, wir sind natürlich hier in der Zeit des Umbruchs noch, 25 Jahre nach 89, wo immer noch viel passiert, wo sich immer noch viel entwickelt. Ich habe ja Jahrzehnte in Süddeutschland gelebt, da gibt es solche Orte gar nicht mehr. Da ist jeder solcher Ort ist irgendwie ein Café, ein Künstlerrestaurant, ein Kulturzentrum, irgendwas ist da reingesetzt worden. Da ist die Landschaft sozusagen satt von solchen Mehrzweckorten. Und deswegen habe ich vielleicht auch so eine gewisse Faszination dafür, dass hier noch wirklich ein Ort zu finden ist, wo Fantasie herrschen kann. Man sich vorstellt, was man daraus macht. Das ist einfach sehr schön. So eine leere Leinwand erstmal.
Ja. Ja, machen wir noch mal Musik von, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen.
Jacques Demar.
Nehmen wir den Titel Sweet. Ja, wir haben draußen super Sonnenschein, sommersatt, wie man so sagt. Aber Sie denken natürlich schon an den Herbst. Die Herbstvorschauen findet man auch auf Ihrer Homepage vom Mitteldeutschen Verlag, Herr Pliske. Und was sind denn da so die Highlights?
Die Highlights ziehen sich natürlich durch die Programmfelder durch. Also im Bildbandbereich sind wir tatsächlich schon im Herbst angekommen. Das ist fast ein bisschen absurd, jetzt bei 30 Grad darüber zu sprechen. Aber wir haben einen großen Bildband über europäische Friedhöfe und ihre teilweise großartigen gründerzeitlichen Grabgestaltungen. Das ist ein Band, der mir sehr viel Freude macht. In der Literatur haben wir ein neues Buch von U.S. Levin, unserem Erfolgsautor, der in ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen immer unterwegs ist, mit sehr lustigen kleinen Geschichten. Frauen sind die besseren Männer, heißt das Buch. Und im Sachbuchprogramm haben wir eine Kooperation mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Wem gehört der Osten? Ein Buch, das ja viele Erfolgs- und Nicht-Erfolgsgeschichten schreibt, von der Spreewälder Gurke über den Rotkäppchen-Sekt, die Treuhand, also die ganzen Themen, die uns seit 25 Jahren bewegen, was aus einzelnen Unternehmen, Dingen, Kulturgütern, Begriffen geworden ist. Und das ist ja wie so eine Geschichte der letzten 25 Jahre anhand von einzelnen kleineren und Kleinstgeschichten.
Man vergisst doch so viel mit der Zeit, ja, irgendwie. Ist es dann aus dem Augen, aus dem Sinn,
ja.
Und was können Sie aus dem Bereich, Herrn Levin haben Sie ja schon empfohlen, noch empfehlen? Ich habe hier gerade, das ist aber jetzt schon rausgekommen, den Männerblues von Bernhard Spring, Hörer von Lesezeichen, die wissen das. Ich habe schon mal die Historienkrimis vorgestellt und habe auch mit ihm telefoniert darüber. Habe dann auch noch seine Lieblingsmusik gespielt, die er sich gewünscht hat, ist mir jetzt aber die Band entfallen. Und jetzt hat er sich aber auf die Gegenwart besonnen und möchte hier wohl eine Reihe machen über den Hauptkommissar Tam.
Naja, das ist jetzt schon der zweite Krimi. Till Tam ist Hauptkommissar in Merseburg. Dort spielt auch der erste Krimi Fliederbordell. Und im zweiten Krimi geht es um eine Mordserie, die auch in Halle stattfindet. Er lernt eine sehr attraktive Kollegin kennen. In Halle hat Probleme mit seiner Freundin, ein Baby, deshalb heißt es Männerblues. Also es gibt nicht nur den Babyblues, sondern sozusagen postnatal dann auch den Männerblues. Und während er versucht, diesen Fall zu lösen, Sachsen gibt es noch ein Klassentreffen im Harz. Sie fahren alle hierher, gehen wandern und plötzlich wird diese Mordserie im Harz weitergeführt und es verschwinden auf unerklärliche Weise dann Klassenkameraden. Und der Kreis der Verdächtigen wird immer kleiner, wie beim Gesellschaftsspiel,
ja.
Wie bei Cluedo.
Wird es also nichts mehr mit dem Klassentreffen?
es wird immer reduzierter und das, was man sozusagen eigentlich über Jahrzehnte kennt, findet hier an einem Tag statt. Ich finde, es ist toll geschrieben, er ist sehr humorvoll, wendet sehr viel Sorgfalt auf die Figuren auf, ist nicht jetzt ein brutaler Krimi, ein Thriller oder sowas, ist kein Psychothriller, sondern geht sehr liebevoll um, auch mit den Orten. Man erkennt natürlich sehr viel in der Region und wer gerne im Harz wandert, wird auch viele Plätze und Wege wiedersehen.
Ich habe es also gestern weitgehend gelesen und muss sagen, es ist also auch genau so ein Buch für dieses Wetter jetzt, ne? Sehr gut zu lesen, wo einem nicht noch zusätzlich Schweiß auf die Stirn tritt.
Nein.
Es ist so schön warm hier noch. Also es ist sehr unterhaltsam. Es ist kein Gruselkrimi, sage ich mal, sondern wirklich in der sehr unterhaltsamen, man kann auch ruhig sagen, Urlaubslektüre, Sommerkrimi.
Ja, genau.
Es gibt das Strandbuch, aber warum soll es nicht auch das Terrassenbuch geben? Also ich würde sagen, kühles Bierchen aufmachen und anfangen zu
lesen. Ja, es hat auch so eine richtige Stärke, sag ich mal, sind so rund 250 Seiten, ein bisschen mehr. Also es ist nicht zu dick, dass man
Strand zu nehmen,
kann man sich noch merken bis zum nächsten Tag, ja.
Doch, das ist machbar, der Arm wird nicht zu lang.
Genau.
Das kenne ich. Es gibt keine Kopfverletzungen, wenn es einem dann im Bett später mal runterfällt.
Ja, gut, wird er nicht von erschlagen. Ja, das sind so Ihre Empfehlungen. Bevor du noch mal zu Wort kommst, Bernd, haben Sie noch unseren Hörern ein Schlussplädoyer zu sagen, vielleicht zu Ihrem Verlag und über Ihre Bücher, die Sie verlegen mit ihren eifrigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die sich ja kümmern, dass die Bücher auch an den Mann und die Frauen in den Buchhandel gelangen.
Nein, jeder brennt natürlich für das, was er macht, denke ich, wenn er es gerne macht. Und ich möchte jetzt nicht noch zusätzlich für mein Programm werben, aber ich möchte werben, dass man Bücher einfach im Buchhandel kauft. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Das sind ganz großartige Kollegen, die sich den ganzen Tag über für uns auch mitopfern, die wahnsinnig viel lesen, die sehr kompetent sind, viel empfehlen können. Einfach auf den Schwatz immer mal wieder zum Buchhändler zu gehen, finde ich ganz wichtig. Nicht nur für uns, um zu erfahren, wie das Programm läuft oder was die anderen machen, Konkurrenzbeobachtung und so weiter. Nein, es ist einfach auch nachbarschaftlich ganz wichtig. Und ich finde es schade, wenn das alles, und das ist ja in vielen Bereichen der Fall, wenn das alles ins Internet abwandert, denn da geht einfach sehr viel Zwischenmenschliches verloren.
Ja, ja.
Und wenn der letzte Buchladen zugemacht hat, sozusagen, um mit einer Indianerweisheit zu sprechen, wird man sehen, was einem fehlt. Das Überraschen lassen, die einfache, schnelle Empfehlung, wenn man noch einen Geburtstag am Abend vergessen hat oder sowas. Ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich habe nichts dagegen, wenn man keine Zeit hat, auch mal den einfachen Weg online nimmt. Aber Ziel sollte es sein, dass man eigentlich den Handel vor Ort stärkt. Das ist wichtig, denn was bringen uns leere Häuser, leere Ladengeschäfte? Also mich macht es nur traurig, wenn ich durch solche Innenstädte gehe. Und das kann man einfach nur verändern, indem man dort kauft.
Und ich versuche ja auch immer mal den Satz anzubringen, wenn ich ein Buch vorgestellt habe oder gehen Sie im Buchladen um die Ecke.
Danke.
Vielleicht kommt das ja auch ab. Immer sage ich es nicht, das gebe ich zu, aber ab und an versuche ich da schon immer dran zu denken.
Steter Tropfen.
Steter Tropfen hüllt den Stein, alte Weisheit.
Genau.
Ja, dann bedanke ich mich, dass Sie bei uns hier bei Radio HBW waren und vielleicht können wir doch mal ab und an einen Autor von Ihnen vorstellen hier im Lesezeichen. Dauert zwar manchmal bei mir immer ein bisschen, ja, so viel kann ich immer gar nicht lesen, wie ich manchmal Bücher kriege, aber ich denke mal, da können wir ja schon mal in Kontakt bleiben. Oder Sie können mal an mich denken und sagen, ja, das ist vielleicht was für Sie oder für die Hörerinnen und Hörer von Radio HBW.
Sehr, sehr gerne. Das
oder auch für Herzlichen heute hier.
Ja, und vielen Dank für die Einladung.
Ja, und ich denke, wir machen noch mal einen kurzen Musiktitel. Und du hast auch noch was auf den Herzen.
Ich habe da noch ein kleines Anliegen, ja.
Ja. Ja, Bernd, wir haben Herzliches und du bist der Chef für Herzliches sozusagen. Und du möchtest unseren Zuhörern und Zuhörern auch noch eine Idee, die du hattest.
Ja, ich möchte
nahebringen.
Insbesondere die Gastgeber der Region ansprechen, also Hotels, Pensionen, Ferienwohnungsbesitzer und dergleichen. Ich habe gerade ein Projekt mit einem Start-up-Unternehmen aus dem Silicon Valley aus der USA, die mit sehr viel Engagement versuchen, Deutschland in den USA zu verkaufen und zu vermarkten. Und wer dort Interesse hat, in Zukunft vielleicht mal amerikanische Gäste zu bekommen, der kann sich bei mir melden. Ich denke, meine Homepage und somit meine Mailadresse sind leicht zu finden.
Und das wird deutschlandweit jetzt
angepriesen? Das wird für Gesamtdeutschland aufgebaut, Stadt für Stadt und Sehenswürdigkeiten, jede Menge redaktionelle Texte. Wir schreiben auch für jeden zweiten Tag irgendeinen redaktionellen Beitrag, den wir rüberschicken. Und somit wächst und gedeiht das dort drüben. Und das Interesse ist riesig groß. Gut, die Bevölkerungszahl ist ja auch ähnlich groß wie in Europa. Mhm. Dazu kommt auch noch Kanada, was er auch noch mit dann gleich in Angriff nehmen.
Ja, und das wird sich ja, denke ich mal, so schrittweise
das
entwickeln.
Das ist
nun
nicht morgen. Das Ganze entwickelt sich für Region und betrifft eigentlich den ganzen deutschsprachigen Kulturraum.
Ja.
Und wer, wie ihr sagt, da zukünftig Interesse dran hat, kann sich bei mir melden. Weil wir ja nun endlich Hochsommer haben. Sonst haben wir immer mal über Bademöglichkeiten und dergleichen gesprochen. Ich habe heute früh noch mal bei Google geguckt, wer also mal ein anderes Badeausflugsziel sucht. Unsere Homepage dazu ist bei Google, wenn sie Harz und Baden eingeben, finden sie also jede Menge Angebote gleich, wo man sich denn aussuchen kann, ob man am Naturteich oder im Freibad, ob man FKK oder mit baden möchte. Da werden wir also in diesem Sommer nicht mehr darüber berichten.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch bei dir, Bernd, und bei Ihnen, Herr Pliske. Schön, dass Sie hier den Weg zu uns gefunden haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Es verabschieden sich ganz herzlich, wie stets,
Bernd Sternal
und Konstanze Holthoff.
Und als Gast Roman Pliske, danke
ja,
schön.
Und tschüss.
Es lag wohl an der Hitze, dass wir heute hier beim Harzlichen ein wenig schnell sind. Und jetzt gibt es erst einmal noch ein richtig fröhlich schönes Sommerlied. Pack die Badehose ein, hier im Harzlichen. Ja, und beim Stöbern habe ich soeben ein paar Zeilen gefunden, die ich Ihnen noch zu Gehör bringen möchte. Wir haben jetzt richtig Sommerhitze, Sonnenschein und manche Gedanken überdauern die Zeiten, so wie diese von Alkeus. Er lebte um 600 vor Christi und war ein altgriechischer Lyriker. Hitze, netz die Lungen mit Wein, heiß über uns wandelt die Sonne schon, alles schmachtet und lechzt unter der Wucht drückender Jahresglut, schmelzend süßes Gezirp tönt aus dem Laub, wo die Zikade rasch ihre Flügel bewegt, denen der helltönende Sang entquillt. Jetzt, zur Zeit, wo die Golddistel erblüht, rasen die Weiber all, und die Männer sind schwach. Mark und Gehirn trocknet des Sirius Gluthauch. Jetzt ist endgültig Schluss hier im Harzlichen. Fragen und Anregungen und Wünsche wie stets unter der Telefonnummer hier bei Radio HBW in Aschersleben unter 03 4 7 3 8 4 0 2 0. Und der Rausschmeißersong passt heute wunderbar, nämlich von Falco, Zu viel Hitze. Es wünscht Ihnen noch einen angenehmen Tag. Redaktion und für Sie am Mikrofon, Ihre Konstanze Holthoff.